Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute Römer 14, die Verse 1 bis 6 und 10. Römer 14, wir kommen heute ja weiter beim Hauptstichwort Gemeinde in der Reihe Was heißt Christsein praktisch? Heute zum Thema Umgang mit verschiedenen Erkenntnissen in Liebe und Wahrhaftigkeit, erster Teil, zweiter Teil folgt, so der Herr will, nächsten Sonntag. Und dazu Römer 14, 1 bis 6 und 10. Da schreibt der Apostel Paulus: Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Also gemeint, wer alles isst, verachte den, der nur Gemüse isst, aus Sicherheitsgründen, damit er nicht aus Versehen Götzenopferfleisch erwisst. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Und Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du auch heute Morgen in unserer Mitte bist. Du siehst, was uns alles bewegt, im Blick auf unsere Gemeinde, im Blick auf unser eigenes Leben, unsere Familien, vielleicht ein Arbeitsplatz, besondere Anlässe, die diese Woche auf uns zukommen, unser Volk und Vaterland, verschiedene Entwicklungen, die wir sehen, die drohen. Und da ist vieles dabei, was uns in Unruhe versetzen kann, was vielleicht sogar Angst und Sorge auslösen kann. Aber wir loben und preisen dich, dass du der Herr über alledem bist. Und dass wir jetzt hier miteinander zusammenkommen dürfen, um uns auch immer wieder ganz neu darauf auszurichten, dass du in unserer Mitte bist, dass du mit deinem starken Arm an unserem Leben in unserer Gemeinde wirkst, dass du uns erhalten wirst, dass wir deine Wunder sehen dürfen, Tag für Tag, immer wieder aufs Neue. Und das lass auch die lieben Geschwister erfahren, die von zu Hause aus mit dabei sind, die alten, kranken, niedergeschlagenen, ob sie hier in unserer Mitte sind oder wo auch sonst immer. Gib du einem jeden, was er heute Morgen braucht, damit verzagte Herzen ermutigt und gestärkt werden und auch Kranke wieder aufgerichtet werden. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Damit kommen wir zum Predigttext, sind die weiteren Verse aus Römer 14. Römer 14, Vers 13 bis 15, Vers 1. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit einer Speise nicht diejenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir machen weiter beim Stichwort Gemeinde. Letzten Sonntag hatten wir ganz besonders das Thema der Gemeinschaft und die Bedeutung, die Wichtigkeit der Gemeinschaft. Mancher hat sich da kritisiert gefühlt, der aus welchen Gründen auch immer zu Hause nur alleine ist und vielleicht aus der Ferne am Gottesdienst teilnimmt. Das war nicht meine Absicht. Es ging nicht um Kritik. Ich verstehe sehr wohl, dass es Situationen gibt, in denen man schwer eine vernünftige Gemeinschaft findet. Und ich sage auch immer, es ist besser, gar keine Gemeinde zu haben, als in einer falschen zu sein. Aber es muss uns dennoch klar sein, und das war mein Anliegen, Gemeinde, auch wenn es eine kleine Hauszelle, eine kleine Hausgemeinde ist, aber Gemeinde ist der Wille des Herrn für uns. Wir sind ein Stück weit auch darauf angewiesen und ein Solo-Christentum mag in besonderen Situationen unvermeidlich sein. Wer als Christ in Einzelhaft sitzt, der kann auch nichts machen. Es gibt vielleicht andere Situationen auch sonst noch. Aber es sollte uns bewusst sein, ein Einzelchristentum ist etwas Defizitäres. Es ist nicht das, was der Herr für uns will. Und gerade in den Zeiten, in denen wir auch stehen und die noch härter werden, ist es umso wichtiger, dass wir nicht selbstverschuldet in einem Einzelchristentum verharren, sondern wirklich mit Gottes Hilfe und Kraft danach suchen, Gemeinschaft mit geistlich gleichgesinnten Geschwistern, Brüdern und Schwestern im Herrn zu finden. Heute geht es darum, dass das recht schwierig sein kann, auch aufgrund der verschiedenen Prägungen, Hintergründe, Erkenntnisse. Und das sehen wir auch in der Gemeinde in Rom, an die der Apostel Paulus hier schreibt. In Rom gibt's Zoff. Nicht wegen einer Palastrevolte, auch nicht, weil Nero wieder einmal gezündelt hätte. Nein, es gibt Zoff unter den Christen. Die Gemeinde Jesu in Rom ist gespalten in mindestens zwei, wenn nicht mehr Parteien. Also auch ganz wichtig, viele meinen ja zurückblickend, Zeit der Apostel, da war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da war die Gemeinde noch so, wie sie sein sollte. Nein, die Gemeinde war von den ersten Tagen an eine umkämpfte, vom Bösen umkämpfte Einrichtung. Und der Teufel hat es von Anfang an geschafft, in der Gemeinde auch viel Streit und Unruhe zu verursachen. Davon zeugen die neutestamentlichen Schriften, wenn man sie nicht durch eine rosarote Brille liest, zur Genüge. Also das Tischtuch ist zerschnitten in Rom, fast im buchstäblichen Sinn. Auch die Tischgemeinschaft funktioniert nicht mehr. Vegetarier und Nicht-Vegetarier sind dabei, sich gegenseitig den Glauben abzusprechen. Wobei der Streit vermutlich, wenn ich es richtig sehe, weniger ums Fleisch an sich als vielmehr um seine Herkunft gegangen sein dürfte. Wichtig ist die Parallele 1. Korinther 10, vor allem auf Vers 25, wo der Paulus sagt, wenn du auf dem Markt bist und da ist Fleisch zu kaufen, dann forsche nicht nach, wo es herkommt, sondern kauf und iss. Nichts ist an sich unrein. Viel Fleisch wurde im Zusammenhang mit Götzenopfer, Riten geschlachtet und ähnlich wie wir es aus dem Alten Testament kennen, dann kam ein bestimmter Teil eben auf den Götzenaltar und ein anderer Teil wurde eben auf dem Markt verkauft, aber das Tier als Ganzes war zunächst mal dem Götzen gewissermaßen dargebracht worden. Und es gab nun Christen, die gesagt haben, nö, von diesem Fleisch dürfen wir gar nichts essen. Und der Paulus sagt, solange ihr es nicht wisst, nach dem Motto, was ihr nicht wisst, macht euch nicht heiß, was ich nicht weiß, genau. Forscht also auch nicht nach, belastet euer Gewissen nicht. Was anders ist, wenn es euch einer ausdrücklich sagt, ist Götzenopferfleisch, dann geht es nicht mehr ums Fleisch, dann geht es um Haltung. Mit Götzen wollen wir nichts zu tun haben, dann weiß es lieber zurück. Das ist im Prinzip vermutlich auch hier in Rom der Hintergrund. Fleisch solch unklarer Herkunft zu essen, lehnen die einen entschieden ab, essen vorsichtshalber nur noch Gemüse, die anderen sehen kein Problem drin. Aber nicht nur die Tischgemeinschaft, das Tischtuch ist zerschnitten, auch der Gottesdienst ist geplatzt. Man kann sich nicht mehr auf einen Termin einigen. Welcher Tag ist der richtige? Vermutlich durfte auch hier die Sabbatfrage schon mit eine Rolle spielen. Der siebte oder der erste Tag der Woche, der Sabbat oder der Sonntag. Und welche Feiertage sind da vielleicht sonst noch zu beachten? Spielen natürlich Fragen des Judentums, jüdischer Tradition, Alten Testaments mit rein. Das sind Fragen, die haben im praktischen Zusammenleben der Gemeinde unmittelbare Auswirkungen. Die gehen natürlich dramatisch viel weiter als andere Fragen, über die heute zum Teil heiß diskutiert wird. Weihnachtsbaum ja oder nein, Ostereier ja oder nein, darauf kann man verzichten oder auch nicht. Das muss Gemeinschaft noch nicht drüben, aber wenn man sich am Tag, an dem man Gottesdienst feiert, nicht mehr einig ist, dann wird es in der Praxis ganz eng. Wenn man sich nicht mehr einig ist, was man essen darf, dann wird es in der Tischgemeinschaft ganz eng. Und wenn wir bedenken, dass in der ersten Christenheit mit der Tischgemeinschaft sehr häufig das Liebesmahl und das Abendmahl verbunden war, dann sehen wir, wie hier die geistliche Gemeinschaft aufs Schwerste gestört war. Da ging es nicht nur ums Miteinanderessen, da ging es auch um die Abendmahlsgemeinschaft, die da ganz schnell mit betroffen war. Sowohl gottesdienstliche Gemeinschaft wie Abendmahlsgemeinschaft stehen hier auf der Kippe, beziehungsweise sind vermutlich bereits beschädigt, wenn nicht weitgehend zerstört. Und eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Wir halten fest, wo Menschen zusammenleben, gibt es verschiedene Köpfe und verschiedene Erkenntnisse. Das ist unter Christen heute nicht anders als damals. Und dann steht die Frage im Raum, wie können wir trotz unterschiedlicher Erkenntnisse miteinander umgehen? Leider beobachte ich seit vielen Jahren und Jahrzehnten, das dürfte sich durch die Kirchengeschichte gezogen haben, dass man die Mahnung des Apostels Paulus hier und des Herrn, der durch den Paulus spricht, in aller Regel nicht beachtet hat, sondern wenn man verschiedener Meinung ist, dann geht man auseinander. Und der Apostel Paulus sagt, Gott sagt uns durch den Apostel Paulus, so soll es aber nicht sein. Frage, wie können wir trotz unterschiedlicher Erkenntnisse miteinander umgehen? Können wir das überhaupt? Und wo sind die Grenzen? Wie können wir praktisch mit solchen Erkenntnissen umgehen in den Herausforderungen und Widrigkeiten des Gemeindealltags? In unseren Tagen ist diese Frage ganz besonders aktuell. Ich habe es letzten Sonntag schon skizziert mit den verschiedenen Herkünften und so weiter. Das Problem an sich, dass verschiedene Ansichten, Prägungen, Biografien in ein und derselben Gemeinde da sind, das gab es schon immer. Das hat übrigens auch schon die allererste Gemeinde immer geprägt, weil ein wichtiger Teil waren Judenchristen, ein anderer Teil waren Heidenchristen. Die hatten komplett gegensätzliches Herkommen und die mussten auch in der Gemeinde Jesu irgendwie unter einen Hut zusammenfinden. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, die Vielfalt, das Ausmaß dieser Verschiedenheit war wohl noch nie so groß wie heute, eben auch in der einzelnen Gemeinde. Es ist deshalb eine der größten Herausforderungen heute und in den kommenden Jahren, ob und wie wir es schaffen, damit umzugehen. Dass wir einerseits kompromisslos und geradlinig am Wort Gottes bleiben, dass wir nicht durch kleinliche Streitereien in nebensächlichen Fragen die Gemeinden spalten oder schwächen, auch nicht kleine Hauskreise oder Hausgottesdienste, da fängt es überall schon an, Land auf Land ab, dass wir in ganzem Ernst und in ganzer Treue zu Christus und an seinem Wort festhalten, dass wir das in einem Höchstmaß an Liebe tun und einer klaren Erkenntnis dessen, wo Grenzen gezogen werden müssen. Das ist die spannendste und schwierigste Frage natürlich im Detail. Wo müssen Grenzen gezogen werden? Die Vielfalt kann nicht grenzenlos sein. Soweit ich sehe, droht die gesamte evangelische und auch evangelikale Christenheit heute an zwei Punkten in Bedeutungslosigkeit und Selbstzerstörung zu versinken. Das eine ist die Anpassung an den Zeitgeist und das andere ist kleinlicher Streit, der die Gemeinden spaltet. Die Duldungsbereitschaft, Spannungen auszuhalten, um einander zu ringen, hat nicht nur in den Ehen, sondern auch in Gemeinden dramatisch abgenommen. Wir schulden der Welt eine klare Botschaft, die unverkürzte Verkündigung des Evangeliums von der Liebe Gottes und von seinem Heil, das er in Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Und wir schulden der Welt einen Lebensstil, einen Umgang miteinander, der sich von dem der Welt deutlich unterscheidet. Im anderen Fall untergraben wir unsere eigene Glaubwürdigkeit. Fromm daherschwätzen kann im Prinzip jeder, fromm leben, dem Herrn wohlgefällig, in diesem Sinne fromm, vom Geist Gottes geprägt, von seinem Wesen, das ist eine andere Herausforderung. Und das will die Welt an uns sehen. Wie sieht so ein Weg aus, der Wahrheit und Liebe zusammenhält? Dazu gibt uns Gottes Wort hier in Römer 14 entscheidende Hinweise. Das erste ist Offenheit und Ehrlichkeit. Leider sind auch christliche Gemeinden sehr häufig von einer mangelnden Offenheit, gerade wenn es um Konflikte geht, geprägt. Man will nach außen den Schein wahren, versucht intern möglichst alles unter den Teppich zu kehren und mindestens nicht nach außen dringen zu lassen, nichts klar zu benennen, Namen sowieso nicht. Wir haben gesehen, die Bibel sagt es ganz anders und sehen es auch hier wieder. Paulus beruft nicht eine geheime Krisensitzung ein. Nein, die Gemeinde hat einen Konflikt. Und er muss in aller Offenheit vor und mit der Gemeinde geklärt werden. In einem offenen Brief an die Gemeinde greift Paulus die Probleme auf. Und uns muss klar sein, dieser offene Brief des Paulus an die Römer, der wurde nicht nur in der Gemeinde in Rom verlesen, im öffentlichen Gottesdienst, der wurde in allen Gemeinden der ganzen damaligen bestehenden Christenheit, rund um den Globus, wo es christliche Gemeinden gab, wurde dieser Brief weitergereicht und im öffentlichen Gottesdienst verlesen. Die ganze Christenheit bekam mit, wo es in Rom brennt. So offen verhandelt Paulus den Konflikt, denn er weiß, das ist nicht nur ein Problem, an dem die Christen in Rom zu kämpfen haben, das ist ein Problem, an dem Christen an vielen anderen Orten auch zu kämpfen haben. Deshalb gilt sein Wort nicht nur den Römern, sondern überall, wo sich Gemeinde Jesu versammelt. Es ist auch für uns heute wichtig, eine Gemeinde wird nicht dadurch bedroht, dass verschiedene Überzeugungen da sind. Dann hätte keine einzige Gemeinde eine Überlebenschance. Es wird keine einzige Gemeinde auf dieser Welt geben, wo es nicht verschiedene Überzeugungen gibt. Dadurch wird eine Gemeinde nicht bedroht. Eine Gemeinde ist bedroht, wenn man mit diesen verschiedenen Erkenntnissen nicht geistlich umgehen kann. Wenn man zum Beispiel in der Gemeinde eine Einheit erzwingen will, die es tatsächlich nicht gibt, oder eine solche Einheit äußerlich versucht darzustellen, obwohl sie innerlich gar nicht vorhanden ist. Berühmt-berüchtigtes Beispiel früher in pietistischen Kreisen bis heute in manchen russlanddeutschen Gemeinden ist der Fernseher. Da gibt es Gemeinden, ich befürchte auch heute noch, da muss jedes Mitglied unterschreiben, dass es keinen Fernseher zu Hause hat, obwohl die Gemeindeleitung weiß, dass mindestens 80% einen haben. Aber eben nicht offen im Wohnzimmer, sondern versteckt im Keller. Und zum Fernsehen geht man dann halt runter, macht die Läden zu, Licht aus und so weiter. Und dann tut man gegenseitig in der Gemeinde voreinander so, als hätte man keinen und jeder weiß vom anderen, dass es nicht stimmt. Liebe Geschwister, das führt zur Vergewaltigung von Gewissen und zu Heuchelei. Und als ich das auch so mitgekriegt habe vor Jahren, macht mich das tief traurig und es bringt mich geistlich auch richtig auf die Palme. Und ich frage mich, bedenken diese Geschwister nicht, was sie ihren eigenen Kindern damit vorleben? Die Kinder sind am Sonntag im Gottesdienst und bekommen überall mit, niemand auf dem Fernseher haben. Und meine Eltern sagen auch, wenn sie angesprochen werden, natürlich haben wir keinen. Und am Sonntagabend nach dem Gottesdienst sitzen wir unten im Keller und gucken. Was wird da vermittelt? Wie sollen Kinder, die einer so verlogenen Umgebung aufwachsen, zu einem ehrlichen und geradlinigen Glauben finden? Viel wahrscheinlicher ist, dass diese Kinder sich eines Tages mit Grausen vom christlichen Glauben abwenden, weil sie sagen, Christsein ist doch nur Lug und Trug und frommer Schein. Gott will keine Heuchelei. Und deshalb legt Paulus die Probleme offen auf den Tisch. Jeder darf zu seiner Überzeugung und zu seiner Erkenntnis stehen. Das dann gilt aber als nächstes, das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Wir lesen in Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. An der Beachtung von Speisevorschriften entscheidet sich nicht, ob einer zu Jesus gehört. Übrigens grundlegende, klare, durchgängige Linie der Bibel. Jesus sagt genauso pauschal, ganz allgemein, ganz ausnahmslos, nichts, was zum Munde eingeht, macht den Menschen unrein. Eigentlich, ich sage immer wieder, wenn es da Streitereien gibt, auch in der Christenheit, müssen Christen Vegetarier sein, pipapo, was alles. Es reicht doch dieser eine einzige Satz unseres Herrn, nichts, was zum Munde eingeht, macht den Menschen unrein, Punkt. Ist doch alles gesagt, unmissverständlich. Nein, was rauskommt an Worten aus dem Herzen des Menschen, das ist unrein. Weil das Menschenherz böse ist von Jugend auf. Also, an der Beachtung von Speisevorschriften entscheidet sich nicht, ob einer zu Jesus gehört. Das entscheidet sich wo ganz anders. Immer noch Vers 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, so fängt er an und dann fährt er fort, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes besteht also erstens in Gerechtigkeit, nämlich in der Gerechtigkeit, die Jesus für uns vollbracht hat, da am Kreuz. Es besteht eben nicht in gesetzlichem, kleinkariertem Denken, das gerade im Streit der römischen Gemeinde um Speisevorschriften und Feiertage da und dort im Hintergrund stehen mag. Nein, das Reich Gottes besteht in Christus, der durch seinen Tod am Kreuz die Gerechtigkeit geschaffen hat, die vor Gott gilt. Sie besteht darin, dass wir dieses Heil im persönlichen Glauben annehmen, auf diese Gerechtigkeit unsere Hoffnung setzen im Leben und im Sterben. Das entscheidet darüber, ob wir zum Reich Gottes gehören oder nicht. Und daraus entsteht aus dieser Gerechtigkeit das nächste Kennzeichen des Reiches Gottes, der Friede. Denn durch seine Gerechtigkeit hat Gott Frieden geschaffen zwischen dem sündigen Menschen und dem reinen, heiligen Gott. Von Rechts wegen kann es eigentlich ja zwischen beiden gar keinen Frieden geben. Zwischen ihnen steht das notwendige Gericht über die Sünde. Nur weil Jesus dieses Gericht auf sich genommen hat, meine, deine Sünde, nur deshalb kann Friede sein zwischen mir und dem himmlischen Vater. In der weiteren Folge dann auch zwischen den Menschen, die in Jesus zu Gott gehören, die diesen Frieden, zu dem Gott sie berufen hat, nun auch leben im Umgang miteinander. Und deshalb sagt Gottes Wort, Christus ist unser Friede. Er hat Frieden gebracht und von diesem Frieden soll nun das Miteinander in der Gemeinde geprägt sein. Vers 19, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur gegenseitigen Erbauung. Wo dementsprechend Friede ist, liebevoller, fürsorglicher Umgang miteinander in gegenseitiger Demut und Achtung das Gemeindeleben prägt, da wird auch das dritte Kennzeichen des Reiches Gottes nicht fehlen, das ist die Freude. Freude im Heiligen Geist, weil wir denken, was dem Frieden dient, reden, was dem Frieden dient und handeln, wie es dem Frieden dient. Ich denke, muss nicht weiter ausgeführt werden, wo jeder von uns sich ganz vom Heiligen Geist, vom Wesen Gottes prägen ließe, wäre für Streit, Unfrieden und Freudlosigkeit nicht mehr viel Platz. Da wäre die Einheit und der Friede innerhalb des Leibes Christi auch ein starkes Bollwerk gegen allen Unfrieden, Streit und Bedrängnis, die von außen auf uns einstürmen. Und liebe Geschwister, wenn wir eine vage Ahnung davon haben, was da alles noch auf uns zukommt und worin wir ja im Grunde auch schon stehen, dann sehen wir, wie wichtig dieses Thema ist, dass die Gemeinde im Kern, im Frieden, in Einmütigkeit, in der Gerechtigkeit des Herrn Jesus zusammenlebt, zusammensteht, ein Bollwerk ist gegen das, was von außen kommt. Und leider schafft es der Teufel gerade umgekehrt, in dieses Bollwerk einzudringen, es von innen heraus durch Unfrieden zu zerstören und zu sprengen. Und deshalb ist das Thema so wahnsinnig wichtig, ganz praktisch. Vers 18 greift darauf zurück und führt den Gedanken weiter, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und den Menschen wert. Nicht wer eine möglichst umfassende theologische Bildung und gewaltige theoretische Erkenntnisse hat, nicht wer über herausragende menschliche oder vielleicht auch spektakuläre geistliche Gaben verfügt, der ist Gott wohlgefällig, sondern wer in Gerechtigkeit, Friede und Freude dem Herrn Jesus Christus dient und so mit den Geschwistern zusammenlebt. Dort bewährt sich die Echtheit seines Glaubens im täglichen Leben. Infolgedessen ist er dann bei Gott wohlgefällig, sagt Paulus Vers 18, und bei den Menschen geschätzt und wertvoll geachtet. Es geht darum, dass unser Leben im Umgang miteinander sich als echt erweist. Das wird nicht nur von Gott, das wird auch von den Menschen der Welt sehr aufmerksam wahrgenommen. Ich bin immer wieder Menschen begegnet, die mir gesagt haben, Herr Pfarrer, um so zu werden wie die, die jeden Sonntag in die Kirche rennen, muss ich nicht hin. So gut bin ich schon lange. Ich habe dann immer wieder versucht klarzumachen, dass die, die in die Kirche rennen, nicht automatisch besser sind, sondern die rennen hin, weil sie wissen, dass sie Sünder sind und die Gnade des Herrn brauchen. Leider ist die Kritik aber nicht völlig unberechtigt. Denn an unserem Leben sollte man doch Veränderung sehen. Wir sind nicht besser, aber wir sollten besser werden in Jesus durch seinen Heiligen Geist. Wir sind ja als Christen berufen, so zu leben, dass die Wirklichkeit eines neuen Lebens aufleuchtet zur Ehre Gottes und diese nicht durch unser Leben, durch unseren Umgang miteinander verdunkelt wird. Das meint Jesus, wenn er in der Bergpredigt sagt, Matthäus 5, 16, also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, damit sind vor allem die Taten der Liebe gemeint, und euren Vater im Himmel preisen. Wir können diesen Abschnitt zusammenfassen mit der bekannten Formulierung, im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit. Kommen wir weiter noch drauf. Das ist die Voraussetzung, um auch Geschwister mit anderen Erkenntnissen in Liebe anzunehmen. In den geistlichen Zentralthemen brauchen wir natürlich Einheit, aber in dem, was nicht heilsentscheidend ist, dürfen wir auch eine große Freiheit haben. Und dazu dient als drittes die Klarheit. Klarheit. Ist nochmal was anderes als Offenheit, auch wenn es miteinander zusammenhängt. Erster Punkt war Offenheit, Ehrlichkeit, da geht es darum, dass wir nichts zu verbergen haben. Klarheit geht um eine klare Linie, da wird nichts schwammig. Paulus tut, was auch in evangelikalen Kreisen zunehmend verpönt und geächtet ist, er urteilt. Es gibt ja vielleicht kaum einen so häufig erhobenen Zeigefinger in frommen Gemeinden seit langem, wie du sollst nicht richten und du sollst nicht urteilen. Quatsch. Alles im richtigen biblischen Maß und Zusammenhang. Paulus urteilt, messerscharf und hammerhart. Erstens in der Sache. Vers 14, ich weiß und bin gewiss im Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Paulus haut in dieser Streitfrage des Essens einen glasklaren Pflock ein. Und der ist betoniert im Namen unseres Herrn, im Herrn Jesus. Paulus bringt für seine Feststellung die Autorität unseres Herrn, damit die höchste, die es überhaupt gibt, ins Spiel. Und ist klar, an dieser Gewissheit, die Paulus hier kundtut, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Nicht den allergeringsten. Keineswegs haben alle Recht. Was ja auch von der menschlichen Logik und Wahrhaftigkeit her gar nicht sein kann. Auch das ist so ein Punkt, wo wir sehen, wie die Gemeinden heute fast Land auf Land ab vom Zeitgeist des Relativismus angefressen sind und damit notwendigerweise biblische Wahrheit über Bord werfen. Es kann nicht alles gleich recht sein und es ist auch nicht biblisch. Wir sollen einander annehmen, aber ohne Relativismus. Relativismus heißt, alle Erkenntnis ist gleich richtig, liegt voll im Trend der Zeit, ganz und gar falsch. Das Zweite, was Paulus tut, er urteilt nicht nur über dies in der Sache, er urteilt auch geistlich über Personen. Damit fängt Kapitel 14 überhaupt an. Paulus beginnt, nehmt den Schwachen im Glauben an. Den Schwachen. Paulus sagt interessanterweise nicht, ganz neutral, nehmt den, der eine andere Erkenntnis hat, an, hätte er auch sagen können, sagt er aber nicht. Er sagt den Schwachen. Und das griechische Wort bezeichnet eindeutig etwas Schwaches, Kränkliches, Unterentwickeltes, das hinter der Entwicklung, die es längst genommen haben sollte, weit zurückgeblieben ist. Paulus fällt ein geistliches Urteil. Hammerhart. Da bleibt uns fast die Spucke weg. Und Paulus zieht das konsequent durch bis Vers 5, Kapitel 15, Vers 1. Wir aber, die wir stark sind. Paulus stellt sich hier, was die Stärke des Glaubens, der Erkenntnis, die Reife anbelangt, ganz klar über die sogenannten Schwachen, mit denen, die die gleiche Erkenntnis haben wie er zusammen. Wir aber, die wir stark sind, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht selbstgefällig zu sein. Also er urteilt. Und dann, da greife ich schon kurz vor, gucken wir noch weiter genauer an, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Darf, wie auch andere Mahnungen in diesem Kapitel, nicht missverstanden werden, dass sich die Gemeinde und die Starken bei aller Rücksichtnahme nicht von den Schwachen tyrannisieren lassen müssen. Ich erinnere mich immer noch an einen Vortrag von Reinhold Rute, früher in der Gemeinde, die Macht der Schwachen. Die Macht der Schwachen, auch in christlichen Gemeinden. Ich habe ein Problem damit, wenn du Fleisch isst. Du wirst mir zum Anstoß, wenn du dieses oder jenes tust. Das darfst du nicht. Der Paulus hat doch geschrieben, du darfst deinem Bruder keinen Anstoß geben. Und so tyrannisieren manche mit ihren Erkenntnissen die anderen und ganze Gemeinden. Das meint der Paulus hier garantiert nicht. Er sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss und lebt entsprechend vor dem Herrn und keiner soll den anderen für das verachten. Wenn wir den Gesamtzusammenhang sehen, geht es um was ganz anderes. Natürlich sollen wir Rücksicht nehmen. Wenn ich den Bruder zum Mittagessen eingeladen habe, der, von dem ich weiß, der hat Probleme, Götzenopferfleisch zu essen, auch wenn es vielleicht nur unsicher von Götzenopfern kommen könnte, dann knalle ich nicht ein riesiges Steak auf den Tisch, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Dann vergewissere ich mich entweder, dass es garantiert nicht nach bestem Ungewissen von einem Götzenopfer kommt oder ich esse aus Zweifel im Zweifel mit ihm dann auch nur Gemüse und Spätzle. Auch wenn ein saftiges Steak gesünder wäre noch dazu. Okay, aber bleiben wir mal von dieser Frage weg. Aber umgekehrt, so sehr wir einerseits in der persönlichen Begegnung auf den schwachen Bruder, die schwache Schwester Rücksicht nehmen, hat der Schwache nicht das Recht, jetzt von mir und von der Gemeinde, von den anderen zu erwarten, dass wir grundsätzlich alles nicht mehr essen, was er auch für falsch ist. Genau das ist die Richtung von Paulus. Nein, jeder hat den anderen mit seinen Erkenntnissen zu akzeptieren und stehen zu lassen und ihm die Freiheit zu gewähren, seiner Erkenntnis gemäß zu leben. Wir nehmen Rücksicht aufeinander, dass die Gemeinschaft möglich bleibt. Aber nicht so, dass der eine den anderen mit seiner Erkenntnis tyrannisieren darf. Genau gegen diese Richtung wendet sich das ganze Kapitel. Kommen wir zurück. Paulus bekräftigt sein geistliches Urteil immer wieder bis Kapitel 15, 1, seine Unterscheidung zwischen Starken und Schwachen. Geht hier natürlich auch um einen Punkt, wo es wirklich um Schwachheit und Ängstlichkeit geht, nämlich eben die gesetzliche enge Frage, Ängstliche, darf ich Götzenopferfleisch essen? Ist Jesus nicht stärker als die Götzen? Wir können nicht bei jedem Erkenntnisunterschied sagen, da gibt es starke, schwache. Allerdings müssen wir festhalten, es gibt geistliches Wachstum. Auch das wird heute in vielen frommen Gemeinden bezweifelt. Man darf darüber nicht mehr predigen. Ist mir selber so gegangen. Als ich in einer freien Gemeinde darüber gepredigt habe, habe ich hinterher Riesenschwierigkeiten gekriegt. Ich bleibe dabei. Es gibt geistliches Wachstum und es ist dringend nötig. Es gibt geistlich Neugeborene, die noch wenig Erkenntnis haben, ist auch gar kein Vorwurf. Wenn einer frisch zum Glauben kam, dann kann man nicht von ihm erwarten, dass er die geistliche Reife, das Wissen, die Erfahrung hat, die jemand anderes hat, der schon 30, 40, 50 Jahre dem Herrn Jesus nachfolgt. Aber wenn einer 20, 30, 40, 50 Jahre dem Herrn nachfolgt, dann sollte er geistlich reifer und stärker sein als ein geistlich Neugeborener. Es gibt leider ein schuldhaftes Zurückbleiben in der Entwicklung. Es sollte eben neben geistlich Neugeborenen auch Jünglinge und schließlich Erwachsene im Glauben geben, geistliche Väter und Mütter. Leider gibt es in der Gemeinde Jesu Menschen, die auch nach Jahrzehnten der Jesus-Nachfolge immer noch aufs geistliche Milupa-Fläschchen und Babybrei angewiesen sind, obwohl sie längst in der Lage sein sollten, geistlich zähe Steaks zu verdauen. Sagt genauso Hebräer 5, Vers 12, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, bedürft wiederum, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. So genau die gleiche Bildhaftigkeit. Es entspricht leider kaum mehr dem, was heute auch in evangelikalen Gemeinden gelebt wird. Ich erinnere nochmal zurück, wir hatten am letzten Sonntag die Bedeutung der Gemeinschaft, hier Lager der Heiligen. Heute haben wir auch das Stichwort, die Gefahr mangelnder Reife. Dass wir eine Christenheit haben, die zu großen Teilen aus solchen besteht, die noch an Milupa-Fläschchen nuggelt und nicht in der Lage sind, mit Messer und Gabel ein Steak zu essen. Und da ging mir heute Morgen noch durch den Kopf, liebe Geschwister, wie sollen wir von denen erwarten, in den kommenden Kämpfen ein Schwert zu führen? Wer bisher nicht so mehr in der Lage ist, als am geistlichen Milupa-Fläschchen zu nuggeln und nicht mal in der Lage, ein einfaches Messer und Gabel geistlich in der Hand zu halten. Ja, darum geht's. Es geht nicht um ein Urteil, aber es geht um eine Mahnung. Wir sind, wie wir sind, und der Herr Jesus hat uns lieb, wie wir sind, aber er möchte, dass wir wachsen und reifen und stärker werden in der Beziehung mit ihm. Wir dürfen nicht aus einer falschen Rücksichtnahme auf die Schwachen so tun, als gäbe es keine geistliche Entwicklung. Wir haben heute erschreckend verbreitet die fast kämpferische Position, ich darf so bleiben, wie ich bin, so hat der Herr Jesus mich lieb. Ja, so hat der Herr Jesus dich lieb, aber er will garantiert nicht, dass du so bleibst. Dazu hat er dich nicht berufen, garantiert nicht. Er will dich erneuern durch seinen Heiligen Geist, Hebräer 12, 14, ohne Heiligung. Das heißt ja nichts anderes als geistliches Wachstum und geistliches Reifen und geistliches Zunehmen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wer auf Biegen und Brechen so bleiben will, wie er ist, wer sich mit Händen und Füßen gegen ein geistliches Reifen und Erwachsenwerden wehrt, wird am Ende das Ziel der himmlischen Herrlichkeit verfehlen, sagt Hebräer. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ist ein ganz klares Wort der Bibel gegen geistliche Minimalisten. Als solche bezeichne ich seit Jahren Menschen, die nicht in der Fülle wohnen wollen, leben wollen, zu der uns Gott berufen hat, die nicht fragen, wie kann ich noch mehr mit Jesus leben, ihm noch mehr dienen, sondern die umgekehrt fragen, wie viel Beharren im alten Leben und in Sünde lässt man der Herr durchgehen, bevor er mir einen Stiefel ins Kreuz tritt und mich vor die Tür des himmlischen Vaterhauses befördert. Das sind geistliche Minimalisten, die wie trotzige Kinder permanent die Geduld des himmlischen Vaters herausfordern und nur fragen, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich es mit ihm treiben, bevor sein Geduldsfaden reißt. Die gibt es leider. Wir halten fest, Paulus urteilt. Er urteilt in der Sache und er urteilt auch geistlich über Personen. Aber, und das ist ganz wichtig, er verurteilt nicht. Und das ist das, was die Bibel meint, wenn sie sagt, richtet nicht, verurteilt nicht. Urteil muss sein, ein Richten im Sinne von unterscheiden. Das griechische Wort meint beides. Richten und unterscheiden, differenzieren. Das muss sein, sonst kommt ja komplette Unklarheit in den ganzen Laden rein. Aber nicht verurteilen. Im selben Atemzug, in dem Paulus klarstellt, dass hier geistliche Mängel vorliegen, die er ganz klar benennt, ruft er dazu auf, die Mangelhaften, die er ganz klar so bezeichnet, trotzdem in voller brüderlicher Liebe als vollwertig und gleichwertig anzunehmen. Er sagt, er sollte nicht auf sie herabsehen, sondern sie in Jesus annehmen. Was nicht um Jesu willen trennen muss, soll nicht trennen. Die Liebe geht dabei nicht auf die Kosten der Wahrheit, aber auch die Wahrhaftigkeit geht nicht auf Kosten der Liebe. Beides kommt unverkürzt zusammen. Das setzt allerdings ein entsprechendes Denken und Handeln auf beiden Seiten voraus. Ich sage immer wieder, zum Streiten gehören keineswegs immer zwei. Den schönsten Frieden kann einer ganz allein kaputt machen. Aber zum Frieden müssen alle Beteiligten mitwirken. Die wahrscheinlich größte Mühe macht uns dabei die Notwendigkeit, dem anderen die Freiheit zu lassen, nach seiner Erkenntnis zu leben. Und damit sind wir beim nächsten und letzten Punkt für heute, die Freiheit. Damit beginnt Römer 14, den Schwachen im Glauben nehmt auf. Lasst ihm in eurer Gemeinde Raum und Freiheit zum Leben. Und zwar nicht im Streit der Überlegungen, man könnte übersetzen, nicht in der Beurteilung verschiedener Ansichten unter fortlaufenden Diskussionen darüber. Das Miteinander in der Gemeinde soll nicht geprägt und geschmälert sein durch ständiges Diskutieren, wer nun in dieser oder jener Erkenntnisfrage Recht hat. Das schließt das offene Gespräch nicht aus über verschiedene Erkenntnisse, schließt nicht aus, dass ich eindeutig zu dem stehe, was ich richtig erkannt habe. Genau das macht Paulus ja auch. Aber es soll nicht im Streit geschehen. Es gilt ein absolutes Verbot hinsichtlich Drängen und Manipulieren. Im Gegenteil, Gottes Wort schafft in Vers 5 einen großen Freiraum, der uns eine Menge zumutet. Jeder aber, sagt Paulus Vers 5, sei in seiner eigenen Erkenntnis völlig überzeugt. Müssen wir wirklich mal in der Tiefe auf uns wirken lassen, liebe Geschwister. Der Paulus redet von denen er selbst sagt, ihr liegt falsch. Paulus sagt, ihr liegt daneben, definitiv. Und trotzdem sagt er ihnen, seid eurer eigenen Erkenntnis völlig sicher. Eine extreme Zumutung, die uns der Herr mit dieser Weisung auferlegt. Jeder darf seiner Überzeugung völlig gewiss sein, auch wenn sie völlig falsch ist. Weil es um Fragen geht, die nicht dem Heil dienen. Die können durchaus fürs Zusammenleben wichtig sein. Das heißt aber, wir sollen auch Geschwister, soweit sie wirklich Geschwister sind, mit total falschen Erkenntnissen in Einzelfragen, Überzeugungen unangefochten in unserer Mitte leben lassen. Es fällt uns extrem schwer. Wir sehen bei Paulus, wie gesagt, selber, dass das nicht bedeutet, dass die richtige Erkenntnisüberzeugung nicht in aller Klarheit vertreten und gelehrt werden dürfte. Im Gegenteil. Die Frage ist, was gibt uns Paulus hier als Vorbild? Dass wir das für den Alltag umsetzen können. Paulus sagt glasklar, was falsch ist und was richtig. Er urteilt über die, die eine falsche Erkenntnis haben, sogar in dem Sinn, dass er sie als geistlich schwach, kränklich und zurückgeblieben gezeichnet. Paulus relativiert die Wahrheit also nicht im Allergeringsten, beharrt mit Nachdruck auf der Wahrheit, aber er nimmt die, die dieser Erkenntnis hinterherhinken, in ganzer Liebe an, ohne sie bezüglich ihrer mangelnden Erkenntnis ständig zu kritisieren und zu bedrängen. Umgekehrt, das hatten wir vorhin schon, muss es genauso sein. Diejenigen mit falscher Erkenntnis sollen nicht fortlaufend versuchen, ihre Erkenntnis anderen aufzudrängen und somit die Einheit in Frage zu stellen. Das haben wir umgekehrt leider sehr häufig, stelle ich immer wieder fest, dass Geschwister, die da oder dort eine Einzelerkenntnis haben, ein enormes missionarisches Bemühen an den Tag legen, jeden anderen möglichst in der Gemeinde mit ihrer Spezialerkenntnis zu bedrängen, zu malträtieren und damit Unruhe und Unfrieden in die Gemeinde zu bringen. Ich stelle das zum Beispiel auch bei den Adventisten fest. Eigentlich war das von Anfang an immer klar. Der erste Tag der Woche ist der Auferstehungstag. Natürlich ist psychologisch nachvollziehbar, es ist ihre Besonderheit. Nein, aber dass man jetzt diejenigen leben lässt, die sagen, wir feiern den ersten Tag der Woche. Nein, da muss ein Riesenfass aufgemacht werden und man muss an dieser Frage ständig Theater machen in der Christenheit. Genau das will der Paulus nicht. Weil jemand nicht die ganze Fülle der Erkenntnis hat, die hat ein einziger von uns sowieso nicht, darf dieser Mangel an Erkenntnis nicht die geistliche Gemeinschaft und den Frieden in der Gemeinde zerstören. Natürlich hat diese Freiheit, unser vierter und letzter Punkt für heute, auch ganz klare Grenzen. Ich will zwei benennen. Erstens ist die klare Grenze dort gesetzt, wo es um zentrale, heilsentscheidende Inhalte geht. Es wird heute viel zu schnell gesagt, es gibt mehr, als was uns verbindet, als das, was uns trennt. Verbreitetes Stichwort, Schlagwort geworden, um höchst zweifelhafte und ungeistliche Allianzen zu begründen. Nein, damit darf man nicht gefährliche Verführung und schwere Verfälschung des Evangeliums verharmlosen. Wenn uns zum Beispiel die Rechtfertigungslehre trennt, dann kann es kein Mehr geben, das uns verbindet. Wenn der katholischen Kirche zum Heil in Jesus noch die Heilsmittlerin Maria und die Heiligen und die römische Kirche als Institution treten, dann ist das einfach im Kern falsch. Und dann können wir noch so viele Gemeinsamkeiten in anderen Fragen entdecken. Das Zentrum stimmt nicht. Das Zentrum stimmt nicht. Die Rechtfertigung stimmt nicht. Genauso bei den Zeugen Jehovas oder anderen. Wo Jesus nicht als der einzige Weg zum Vater kompromisslos verkündigt wird, kann es kein mehr geben. Da ist der ganze Rest, alles zusammen, immer weniger. Zweite Grenze verläuft dort, wo die andere Position eindeutig nicht ein Erkenntnisproblem darstellt, sondern sich schlicht durch Ungehorsam gegen Christus und sein Wort offenbart. Als Beispiele nenne ich dafür üblicherweise die Zulassung von Frauen im öffentlichen Lehr- und Leitungsamt der Gemeinde und die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Da geht es definitiv nicht um Erkenntnisfragen, auch wenn das tausendmal behauptet wird. Gottes Wort redet in diesen Fragen so eindeutig, so glasklar, da ist schlechterdings nichts misszuverstehen. Und das bestätigen die Befürworter dieser Positionen in der Regel da und dort auch selber. Sie geben zu, dass die Bibel ihnen widerspricht, aber sie berufen sich auf die Bibelkritik, die ihnen angeblich das Recht gibt, zwischen irrtümlichem Menschenwort und mutwillig herausgefilterten Gottesworten zu unterscheiden. Und da ist offenkundig Rebellion gegen Christus und sein Wort am Werk. Und für diese Haltung kann in der Gemeinde Jesu kein Platz sein. Aber solange es nicht um schwerwiegende Verfälschung zentraler Glaubensinhalte oder um unverhohlene Rebellion gegen Gott geht, da soll kein Wettstreit der Meinungen herrschen. Da sollen wir einander mit aller unterschiedlichen Erkenntnis vorbehaltlos in Christus annehmen. Nächsten Sonntag geht es da weiter, auch zum rechten Verständnis von Gehorsam und Gesetz. Fassen wir zusammen, am vergangenen Sonntag haben wir die Bedeutung von Gemeinschaft gesehen. Stichworte Wagenburg und Heerlager der Heiligen. Heute die Bedeutung der Einheit auch bei verschiedenen Erkenntnissen. Ich muss ganz ehrlich zum Schluss auch noch sagen, dass ich da die letzten Jahre zunehmend etwas entsetzt bin. Ich weiß da auch gar nicht, wo mancher Unsinn immer wieder herkommt. Da erlebe ich es, da reden wir über das Vaterunser und dann kommen Leute und sagen dir, das Vaterunser ist kein Gebet. Denk mir, fällt da das Gesicht irgendwie vom Kopf oder was? Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Und der Jesus lehrt sie das Vaterunser. Und dann gibt es Leute, die kommen und sagen, ist kein Gebet. Andere Beispiele ließen sich nennen. Und irgendwie schafft es der Teufel, so viele Nebenkriegsschauplätze zu schaffen. Oder es regen sich Leute über Traditionen auf. Liebe Geschwister, ich habe einem geschrieben, wenn du dreimal in eine neue Gemeinde gehst, nach dem dritten Mal bin ich mir ziemlich sicher, hast du einen Stammplatz. Das ist eine Tradition. Ohne Traditionen kann niemand von uns leben. Traditionen per se sind nicht schlecht, auch kirchliche Traditionen sind nicht schlecht. Die sind unvermeidbar. Die sind so lange nicht schlecht, solange sie sich nicht auf die gleiche Stufe wie das Wort Gottes stellen oder drüber oder solange sie nicht inhaltlich dem Wort Gottes widersprechen. Ich würde mal ganz provokativ sagen, der Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, das Reich Gottes ist auch nicht Weihnachtsbaum oder Ostereier. Und da fangen Leute da wegen an Streit an und wegen allen möglichen anderen Dingen. Und darum geht es hier, liebe Geschwister, das nehmt bitte mit nach Hause. Lassen wir nicht zu, ob das unsere Gemeinde ist, ob das irgendwelche Grüppchen, Kreischen, Hausgemeinden sind mit 2, 5 oder 20 Leuten. Lasst nicht zu, dass wegen solcher Fragen die Gemeinschaft gespalten, belastet, beschädigt wird. Wir brauchen die Gemeinschaft mit denen, die wirklich fest im Herrn stehen. Darum geht's. Und die brauchen wir. Da müssen wir ein Bollwerk sein, ein Heerlager der Heiligen. Und nicht ein zersplittertes Häufchen, wo jeder in seinem eigenen Planwagen sitzt und wenn der Indianerangriff erfolgt, möglichst noch nicht mal auf die Angreifer schießt, sondern auf den Bruder nebendran, weil der in irgendeiner Kleinigkeit anders denkt als er selber. Und so sieht's leider in der Christenheit heute nicht selten aus. Lasst uns davor im Namen des Herrn geschützt sein und andere Wege eingehen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus, ja, dazu hast du uns berufen, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo einer dem anderen die Lasten abnimmt, wo einer auch bereit ist, den anderen als Last zu tragen. Wir wissen, dass auch das leider so ist, dass wir uns nicht nur immer wieder Lasten aufladen, sondern uns von der Ehe angefangen in der Familie, eben auch in der Gemeinde gegenseitig zur Last werden können mit unseren Eigenheiten, mit unserer Persönlichkeit und so weiter, mit unseren Verletzlichkeiten etc. Und da schenk uns diese Bereitschaft, einander die Lasten abzunehmen und uns auch als Last zu tragen und zu ertragen und uns nicht gegenseitig über Bord zu werfen. Wir können es, Herr, nicht aus uns selber. Dazu ist unser eigener Dickkopf, unsere Bequemlichkeit, unser alter Adam oder unsere alte Eva in uns viel zu stark und viel zu träge und viel zu bequem und auch viel zu schnell verletzt und anderes. Nein, wir können es nur durch dich, durch deinen Heiligen Geist, dass wir uns von dir da immer wieder in Zucht nehmen lassen, wo wir falsch gehandelt haben, dass du uns, wenn nötig, auch mal ordentlich den Kopf wäscht, den Rost runtertust, um es mal so zu sagen, damit wir wieder gemeinschaftstauglich werden, wieder bereit sind, wieder in der Lage sind, mit anderen zusammenzuleben, auch in aller Verschiedenheit, auch der Verschiedenheit der Erkenntnisse. Und wir sehen, wie es der Teufel gerade in diesen Tagen schafft, so viel Uneinigkeit wegen völligen Banalitäten, Belanglosigkeiten zu schaffen, wodurch die Einheit in dir, derer, die wirklich in dir durch deinen Geist zusammengefügt sind, zu einem Leib immer wichtiger wäre. Und da bewahre uns, Herr, dass wir in dieser Einheit bleiben, dass wir in diese Einheit durch dich immer mehr hineinfinden, dass wir immer sensibler werden gegenüber allem, was diese Einheit stören und zerstören will. Denn wir brauchen dieses feste Band der Liebe untereinander in diesen und den kommenden Tagen immer mehr. Und da bitten wir dich auch für unser Volk und Vaterland, Herr, du weißt, was alles noch kommt in der nächsten Zeit. Bitten dich für die Verantwortlichen an den ganzen verschiedenen Positionen, dass du dort Menschen einsetzt, die wirklich in der Verantwortung vor dir und vor dem Volk ihre Aufgabe wahrnehmen, auch in Recht und Gerechtigkeit, wo Menschen dazu nicht bereit sind, dass du sie, wenn möglich, ersetzt durch andere, die dazu bereit sind. Dass du diesen Menschen doch in ihren Verantwortlichkeiten ein feines, scharfes Gewissen gibst, das Unrecht und das Falsche zu lassen und das Rechte zu tun. Wir können das nur dir anbefehlen, Herr, mit menschlicher Macht und Gewalt ist da gar nichts getan, aber du bist der Herr. Und so bitten wir dich auch nochmal, nicht nur für unser Volk, sondern auch für die ganzen Schwachen, für die Angefochtenen, auch für die verfolgte Gemeinde weltweit, Herr. Wie gut geht's uns in allem immer noch, trotz allem, auch wenn wir sehen, es wird schwieriger, wenn wir hingucken, wie es Menschen, wie es Christen in anderen Ländern oft geht, die ihres Lebens um ihres Glaubens willen nicht sicher sind. Stärke du sie und lass du sie gerade jetzt auch in diesem Augenblick erfahren, dass du bei ihnen bist. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.